da war dann so die Frage, ob ich halt mitgehe. Und habe ich gesagt, ja klar, warum nicht, versuchst du es mal. Und dann war ich halt einmal die Woche da, habe trainiert, habe meine erste Gürtelprüfung, glaube ich, gemacht zu dem Zeitpunkt. Und dann hatte ich meinen ersten Wettkampf, das war eine Bezirksmeisterschaft. Und von 4 Kämpfen habe ich halt 4 Kämpfe verloren. Mhm. So, da wollte ich natürlich aufhören mit Judo, weil es halt blöd ist, wenn man verliert.
Ja, genau. Ja.
Kann ich verstehen, ja.
Family Affairs, euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben. Mit Alex und Christoph Bechtel.
Hallo und herzlich willkommen zu Family Affairs. Ja, heute ist ein großartiger Tag. Wenn eine neue Folge von uns rauskommt. Wir haben nämlich einen super, super coolen Gast da. Wir werden heute sozusagen sportlich aufs Kreuz gelegt. Wie stelle ich dich vor? Ganz, ganz einfach. Ich freue mich sehr. Sie war sehr erfolgreich beim größten Weltsport-Event des Jahres als Judoka bei den Olympischen Spielen in Paris dabei. Herzlich willkommen. Mit einem riesen Applaus. Unsere Silbermedaillengewinnerin Miriam Gutjahr.
Hallo.
Ja, das bist du jetzt gewöhnt, so ein Applaus, oder?
Mittlerweile nicht mehr, aber herzlich willkommen auf jeden Fall.
Ja, das ist schön.
Hast du dich ein bisschen erholen können seitdem? Ist ja gerade erst ein bisschen her, noch nicht so lange.
Du kommst zurück, alle feiern dich. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Silbermedaille. Alle feiern dich und jetzt bist du wieder, vermute ich, im Alltag angekommen. Wie muss man das verdauen, wenn man zurückkommt? Muss man das verdauen oder fällt das von einem ab? Bist du vielleicht sogar froh, dass du wieder in Ruhe trainieren kannst?
Also erstmal danke. Von allem ein bisschen. Alltag würde ich nicht sagen, dass der wieder zurückgekehrt ist, weil aktuell habe ich so eine freie Zeit und irgendwie Termin über Termine. Das ist irgendwie ein bisschen neu, weil sonst bin ich eigentlich nur zu Hause und trainiere. Mhm. Und ich habe ja eben schon erzählt, dass ich einen Hund habe und mit meinem Freund eigentlich die Zeit verbringe. So, und deswegen ist es schon sehr, sehr aufregend jetzt die Zeit. Direkt als ich zurückgekommen bin, sind wir auch direkt 3 Tage ein Airbnb anderthalb Stunden entfernt oder so gefahren und haben
von Köln.
Genau, von Köln, genau.
Sie wohnt nämlich in Köln.
Genau, und da sind wir erstmal hingefahren, um einfach 3 Tage ein bisschen abzuschalten. Da habe ich auch gemerkt, genau, ich habe 12 Stunden geschlafen und
Wahnsinn.
War immer noch
Boah.
Müde. Ja, also es war wirklich sehr, sehr viel Energie, die man die ganze Zeit irgendwie versucht hat hochzuhalten. Und danach natürlich auch diese Glückwünsche oder diese Euphorie über diese Medaille war einfach wahnsinnig groß. Es ist in den 2 Wochen so viel passiert, wie bei manchen vielleicht in einem halben Jahr oder so. Und das war einfach wahnsinnig viel und bin froh natürlich auch, dass ich da jetzt so ein bisschen runterkommen kann. Dennoch sind jetzt sehr viele Termine, die ich jetzt irgendwie wahrnehme, vor allem, weil ich die Zeit jetzt auch habe dafür.
Welche Termine sind das? So Pressetermine oder Angebote von Agenturen, dass du jetzt
Werbung
machst oder sonst irgendwas?
Das wäre schön.
Erzähl mal ein bisschen.
letzte Woche, Freitag zum Beispiel, war ich beim Sporthilfe-Event von der Nachwuchs-Elite-Förderung und da habe ich ein bisschen was von Olympia erzählt. Für die jüngeren Athleten ist es halt auch ganz schön zu wissen, wie läuft das da ab? Oder kann man irgendwas mitnehmen oder hat man vielleicht danach noch mehr Lust, sich in seinem Sport anzustrengen, um das vielleicht für die nächsten 4 Jahre zu schaffen. Und danach wurden wir dann am Samstag eingeladen, durfte ich beim Supercup Leverkusen gegen Stuttgart, durfte ich dann dabei sein.
Cool.
Solche Sachen zum Beispiel. Oder halt Zeitungsanfrage für ein Interview oder sowas.
Oder so wie jetzt bei uns.
Aber genau.
Ich meine, Miriam, jetzt mal ganz im Ernst, das ist natürlich auch für uns eine große Ehre. Ich habe noch nie mit einem,
Olympioniken
gesprochen
mit einem
erfolgreichen. Genau, ich hab noch nie einen Medaillengewinner oder Trägerin in dem Fall kennengelernt persönlich. Und da sind
super.
Wir, kannst du dir vorstellen, dass wir natürlich auch tierisch viele Fragen haben.
Ja. Das kann ich mir vorstellen, aber ich bin dennoch ein...
Wo ist die Medaille?
Wo ist die Medaille? Gute Frage.
grundsätzlich habe ich die zu jedem Treffen dabei.
Ja.
Also egal, wo ich hingehe, ich habe sie immer dabei.
Heute nicht.
Doch.
Ah!
Kreisch. Wir müssen nachher auf jeden Fall ein Foto machen. Ja. Dir deiner Medaille und wir ganz stolz dabei. Super, super, super.
Ja.
Aber jetzt fang noch mal an. Wir fangen natürlich bei Olympia an. Das ist jetzt gerade gewesen in Paris. Aufregende Zeit. Ja, dieser Moment. Das wollen wir wissen. Das ist, stelle ich mir vor, wie in so einem Video oder wie in einem Film. Also dieser Moment, wenn du da stehst und du weißt, ja, es hat gereicht.
Verlangsamt sich dann die Zeit, dass man das irgendwie alles ganz genau mitbekommt, was gerade um einen herum wie in Zeitlupe passiert, dass man also diesen Moment besonders stark auskostet?
One moment in time.
Yes.
Gänsehaut.
Yeah. Ich glaube, ich habe es danach eher mehr ausgekostet. Also dazu muss ich erzählen, im Judo ist es halt anders wie in, keine Ahnung, im Laufsport oder im Schwimmsport oder so. Du kommst halt zweit ins Ziel und freust dich über eine Medaille. Mhm. Beim Judo ist es halt so, oder bei Kampfsport generell, du bist diejenige, die auf dem Podest die Einzige ist, die ihren letzten Kampf verloren hat. So.
Wie bitte?
Ja.
Tatsächlich.
Ja, genau, weil ich bin halt im Finale. Ich weiß halt im Halbfinale, wenn ich gewonnen habe, okay, ich habe sicher eine Medaille. Damit ist man aber natürlich nicht zufrieden. Man will dann natürlich auch Gold gewinnen. Also da bin ich dann auch reingegangen. Also ich habe mich auch direkt gar nicht so gefreut, dass ich im Finale bin, sondern ich wusste, es muss jetzt noch einen Kampf geben und den möchte ich jetzt unbedingt gewinnen. Deswegen ist halt die Enttäuschung halt super, super groß gewesen nach meinem Finalkampf. Und
wir fahren da jetzt nochmal hin.
Ja, ich würde den gern nochmal machen. und deswegen ist da halt erstmal diese Enttäuschung wahnsinnig groß gewesen. Vor allem, weil man sich halt ewig lange darauf vorbereitet und
jetzt aus der hohlen Hand gesagt, wie lange hast du dich auf diesen großen Moment, von dem du natürlich nicht wusstest, dass
dein ganzes Leben wahrscheinlich.
Ja, nee, aber jetzt intensiv vor der gesamten Olympiade vorbereitet. Also, dass du sagst, ich habe dieses Energielevel, von dem du eben gesprochen hast, dass du nachher runterfahren musstest und dann erstmal schlafen musst. Wie lange hast du das gehalten?
Boah, das ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Also generell, unsere Quali-Phase geht 2 Jahre. Da würde ich aber nicht sagen, dass ich die ganzen 2 Jahre dieses Energielevel hatte. Das ist natürlich in den letzten Wochen, Monaten extrem hochgegangen. Ich würde sagen, aber dieses Jahr war wirklich ab Januar ging's los. Also da waren dann die ersten Absprachen, welche Wettkämpfe, beziehungsweise im Dezember waren die Absprachen, welche Wettkämpfe geplant sind. Und man wusste, okay, es sind jetzt noch, keine Ahnung, ich habe glaube ich, 5 Wettkämpfe gemacht vor Olympia, also bis zur Entscheidung. Also es war ja auch dann eine sehr kurzfristige Entscheidung, ob ich denn fahre oder nicht. Und
warum?
Genau, das ist halt das letzte Turnier war halt die Weltmeisterschaft und der Sportdirektor hat halt gesagt, das ist die letzte oder das von der IGF, also von der Internationalen Judo Föderation, der letzte Tag oder beziehungsweise kam danach halt eher noch so European Open, also da sind die Punktevergabe ist halt sehr, sehr gering und die kam auch erst im Nachhinein dazu, aber die Weltmeisterschaft, da holt man am meisten Punkte für die Quali für Olympia und dann war er der Meinung, dass sich da noch am meisten ändern kann, deswegen ist das der letzte Zeitpunkt und das war Ende Mai. Und wir wurden halt, genau, und bis dahin ab dem Zeitpunkt wussten wir halt auch erst, dass wir zu Olympia fahren.
Und dann ging wahrscheinlich das Adrenalinniveau dann
noch höher,
noch
genau.
Höher.
Ja, ja, und es ist halt im Judo so, in jeder Gewichtsklasse darf nur einer fahren.
Also, bis 70, ne?
Genau, bis 70 Kilo. Und da hatte ich auch eine Konkurrentin und da wird dann halt entschieden, wer von den beiden die bessere Wahl ist.
Wer entscheidet so. Das?
Entscheidet dann
der Chef.
Der Deutsche Judobund und der DOSB. Die entscheiden das dann am Ende, wer von den fährt, von uns beiden fährt.
Das ist auch irgendwie
genau.
Und also man ist dann quasi, man hängt ein bisschen in der Luft. Man kann sich natürlich vorstellen, ich bin gut genug und komme in die engere Auswahl, aber trotzdem kann das ja dann.
Ja, und bei 2 Leuten, ne?
Meine ich ja, ja.
Genau, ja, das ist halt das super Schwierige daran. Es war bei uns eigentlich nicht das Thema, diese Qualifikation zu schaffen. Sondern wer von beiden darf fahren. Und das ist halt, manche anderen haben halt dieses Problem nicht oder dieses Luxusproblem, kann man ja fast sagen, für Deutschland, dass 2 in einer Gewichtsklasse so Top-Athleten sind, dass sie dorthin fahren. Und da haben halt andere, die müssen halt diese Qualifikation schaffen. So, und das war bei uns nicht das Thema, weil wir auf dem Niveau waren, dass wir das schaffen, auf jeden Fall. Nur die Frage ist, wer von beiden.
Wie war der Moment, als du angerufen wurdest und dir wurde gesagt, oder wann?
Persönlich.
Wie wurde dir, wurde es dir persönlich gesagt, du bist diejenige? Und wie geht man dann, oder wie bist du damit umgegangen? Das ist ja wie zwei Moderatoren, gleiches Niveau, bewerben sich für den Job und der andere bekommt den Job. Was machst du dann? Also ich habe der Konkurrentin gratuliert. Hab gesagt, toll, ja, du machst den Job. Ich bin natürlich traurig, aber so ist es halt. Wie war das bei dir?
ja, tatsächlich habe ich es über Social Media dann mitbekommen.
Echt?
Nein.
Doch, also nein, es war schon relativ eindeutig dann am Ende, weil bei uns gibt es den sogenannten Favoritenplatz oder Setzplatz nennt sich das. Die ersten 8 der Welt werden dann auseinander in diesem Tannenbaumsystem auseinandergesetzt und die können halt erst im Viertelfinale gegeneinander kämpfen und der Rest wird halt random zugelost. Und diesen Platz hatte ich. Ich hatte dieses Jahr wahnsinnig großen Erfolg gehabt und meine Konkurrentin ist halt zwar letztes Jahr Vize-Weltmeisterin geworden, hatte aber nochmal eine Verletzung und konnte halt jetzt dieses Jahr nicht performen, also so wie ich jetzt performt habe. Deswegen war es schon so, ging schon in eine Richtung so. Und ich wusste auch nach der WM, also ich war verletzt zu Hause und habe die WM von der Couch aus zugesehen. Da wusste ich auch, als sie verloren hat, dass es relativ eindeutig ist, dass ich fahre.
Okay.
Aber generell diese offizielle Nominierung über den DOSB, den habe ich dann, hat mein Trainer mir aus Halle hat mir geschrieben, ja, jetzt ist offiziell Glückwunsch so. Und ich dann auf Instagram gegangen und geguckt und gesehen, ja, der DOSB hat dann schon vorgestellt.
Ach so.
Und im gleichen Atemzug haben wir aber auch irgendwie eine E-Mail bekommen, dass wir nominiert worden sind. Also es war keiner, der einen angerufen hat, hier, du hast es geschafft oder so. Das war ein bisschen
ernüchternd. Das kam dann wahrscheinlich.
So, ja.
Das glaube ich wohl.
Ich musste mal kurz erklären, du bist geboren in Hamburg, du lebst aber in Köln und was ich gesehen habe, du bist ja nur unterwegs und der Trainer ruft aus Halle an. Also wie funktioniert das alles?
Genau, ja. Also es ist halt der Vereinstrainer aus Halle. Mhm. Also der ist halt, der kümmert sich um mich eher organisatorisch oder so. Mit dem habe ich jetzt nie früher zusammengearbeitet, weil ich eigentlich ja auch in Hamburg oder in der Nähe in Glinde im Verein gewesen bin und dann an den Stützpunkt gegangen. Und da kümmert sich halt der Stützpunkttrainer dann um einen.
Schon gesehen bei Instagram, wie Glinde sich freut.
Ja, klar. Ja.
Schöne Grüße nach Glinde.
Ja, meine Mom wohnt auch noch da. Also von daher, da ist auch noch die Verbindung da.
Cool.
Gibt es eigentlich, wo du jetzt sagst, Trainer, kann man dir überhaupt noch was in dem Sport beibringen?
Ja, klar.
Ja?
Ja, na klar.
Das ist eine doofe Frage, aber ich weiß, man kann immer noch irgendwas machen.
Man darf auch doofe Fragen stellen.
Ja, ich weiß. Das ist ja meine Spezialität.
Das ist keine doofe Frage. Auf jeden Fall kann man mir noch was beibringen. Also es sind ja auch, beim Judo sind es echt die kleinen Dinge.
Der Todesgriff.
Ja, es gibt irgendwie nicht so der Weg. Ja, der Weg, den gibt es einfach nicht. Mhm. Also es ergibt sich einfach aus diesen Situationen. Der Partner reagiert immer anders. Also es gibt ja auch verschiedene Kampftypen. Kämpft er rechts, kämpft er links, kämpft er gerne mit tiefen Sachen oder kämpft er lieber mit Einbeintechniken oder so. Also es ist auch wie extrem rechts und links jemand steht. Also das ist halt super komplex einfach. Und man muss sich halt mit dem Trainer zusammen, muss man dann sich dann halt einfach Lösungen überlegen. Was kann ich machen oder was passt für mich, was ich mit meinem Gegner, also was gut gegen meinen Partner hilft oder mein Gegner.
Also ungefähr so, als würde man sich als Fußballmannschaft dann
eine
irgendwie
Taktik überlegen.
Eine Taktik überlegen, weil die haben jetzt 2 Linksfüßer im Mittelfeld und wir müssen jetzt mal sehen. Das ist interessant.
Genau, ja.
Klar, wie gesagt, ist eine doofe Frage, aber ich dachte, das wäre stärker eingeschränkt, weil ihr ja auch wie andere Kampfsportgruppen Gewichtsklassen habt.
Ja.
Aber das spielt dann wahrscheinlich auch eher, gut, klar, wenn einer ganz groß, einer ganz klein ist, ist es was anderes, aber was du gerade gesagt hast, wie jemand an den Kampf rangeht, das ist dann auch ein sehr wichtiger Faktor.
Definitiv, ja. Mhm. Also natürlich macht es auch einen Unterschied, ob man größer oder kleiner ist. Ich bin halt sehr groß für meine Gewichtsklasse, ich bin mit die Größte, so. Natürlich sind in der Regel die Leute kleiner und es gibt auch Leute, die sind einen Kopf kleiner als ich und wiegen halt genauso viel wie ich. Die haben dann manchmal einfach mehr Power oder sind einfach schnellkräftiger. Mhm. Die bewegen sich halt schneller. Dafür habe ich halt längere Hebel und da muss man sich dann halt, muss man seinen Weg halt finden, wie man dann erfolgreich ist damit, mit dem, was man hat.
So. Ja, klar.
Also es hört sich ja wirklich sehr komplex an, was man alles können muss, wissen muss und welche Taktiken man hat. Wann hast du angefangen, dich für Judo zu interessieren? Wie alt warst du da?
Ich habe mit 6 angefangen.
Und woher kam der Impuls?
Ja, ja, die Geschichte habe ich jetzt schon häufiger erzählt.
Das glaube ich.
Aber noch nicht uns.
Genau, ist auch noch ein bisschen länger.
Also, die wirst du wahrscheinlich auch noch 300 Mal erzählen.
wahrscheinlich.
Glaube mir, das wird so sein.
Ja, tatsächlich habe ich, meine Mom und mein Onkel haben früher Judo gemacht, aber die haben mich dazu nie gedrängt oder so, dass ich Judo machen soll. Ich sollte halt aber so einen Sport machen. Da habe ich mit meiner Cousine damals zusammen so Schnupperkurse gemacht. Da war unter anderem Judo dabei. Wir fanden halt alles so ein bisschen blöd. Mhm. Und ein Jahr später war dann eine Freundin, mit der wir auch immer zusammen gespielt haben. Der Papa ist Trainer und die Freundin ist dann halt auch da zum Judo gegangen. Und da war dann so die Frage, ob ich halt mitgehe. Und habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Versuchst du es mal? Und dann war ich halt einmal die Woche da, habe trainiert, habe meine erste Gürtelprüfung, glaube ich, gemacht zu dem Zeitpunkt und dann hatte ich meinen ersten Wettkampf, das war eine Bezirksmeisterschaft und von 4 Kämpfen habe ich halt 4 Kämpfe verloren. Mhm. So, da wollte ich natürlich aufhören mit Judo, weil es halt blöd ist, wenn man verliert.
Ja, genau.
Kann ich verstehen, ja.
Und am Abend hat meine Mom dann gesagt, ja gut, dann melde ich dich halt ab jetzt vom Judo und genau, da war halt die Trauer noch größer und habe richtig geschrien, sie soll das nicht tun. Und ich gehe jetzt viel öfters zum
Training. Hat sie bestimmt gewusst.
Ja, genau. Ja, doch, hat sie auf jeden Fall gewusst, wie sie mich bekommt dann. Also sie wusste genau, dass ich ein ehrgeiziger Mensch bin und das damals schon. Und ja, und dann bin ich halt auch wirklich zu jeder Stunde, die angeboten worden ist. Also keine Ahnung, ich war 7 Stunden oder so, war ich denn danach die 2 Wochen im Training.
Ich meine, mit Schule zusammen ist ja auch gar nicht so leicht.
Ja, ja, natürlich.
Leicht,
das ist, genau, ja. Ja, intensiv. Sehr richtig, intensiv. Ja, ja. Hochleistungssport.
Ja, ja, ich war dann auch die Jüngste dann in manchen Trainings. Da war ich dann die Jüngste, Kleinste so und habe dann mit den Großen mitgespielt. So. Mhm. Und dann hatten wir 2 Wochen später bei uns im Verein, heißt das Obi Cup, der wurde dann von Obi damals gesponsert. Und da gab es Pokale und ich wollte unbedingt so einen Pokal haben. Mhm. Und dann...
witzig, ne?
Genau.
Schön im Zimmer.
Ja, und dann war das dann der Bronzekampf. Den ich dann schon zurücklag mit einer Wertung und ich wollte aber unbedingt gewinnen und habe halt immer wieder angegriffen und bis dann halt meine Gegnerin von der Matte gerannt ist, in die Umkleide, geweint hat, sie geht nicht wieder auf diese Matte.
Sehr gut.
Das weiß die heute auch noch.
Ja, genau.
Wer weiß, vielleicht, ja.
Das war die Mundgereiht.
Haben halt alle versucht, sie irgendwie wieder auf die Matte zu bringen, nein, aber sie ist da wollte dann nie wieder auf diese Matte gehen und dann hat der Kampfrichter mich dann als Siegerin erklärt und dann bin ich auch weinend von der Matte und meine Mom dann...
Wieso weinst du denn jetzt?
Du hast doch gerade gewonnen. Ich so, ja, aber ich freue mich so. Also ich habe wirklich richtige Freudentränen gehabt und dann diesen Pokal gewonnen. Ja. Also es war schon echt schön, ja. Und seitdem...
Wie alt warst du da?
Ja, 7, glaube ich.
Ach, ah, ja. Ja,
7
gut.
Oder 8, aber irgendwie sowas in die Richtung.
Und wann hast du zum ersten Mal gemerkt oder wann hat dich jemand insofern entdeckt, dass er sagt, die Frau ist zu höherem Beruf berufen?
Ja, ich hatte eine super Trainerin damals dann. Die hat dann den Wettkampfsport bei uns im Glinde gemacht. Mhm. Und ja, mit der habe ich mich super gut verstanden. Die hat mich wirklich überall hingebracht eigentlich. Dann,
gibt's die noch heute?
Als Trainerin nicht mehr, aber ich habe immer noch Kontakt zu ihr. Ja, sie war jetzt auch da und hat zugesehen.
Boah, also,
das war wirklich wahnsinnig schön, ja. Und... Genau, die hat mich da wirklich immer gefördert und auch gefordert und ja, und dann habe ich auch das erste Mal bei den in der Jugend und der U17 dann auch Bronze bei der Europameisterschaft geholt und so und damals hat mir dann, ich glaube, mein Papa auch erzählt oder meine Mom, ich weiß gar nicht mehr genau, mir auch erzählt, dass sie schon, als ich, glaube ich, U15, also nochmal 3 Jahre früher irgendwie norddeutsche Vizemeisterin geworden bin oder so, hat sie schon gesagt, dass ich irgendwann mal bei einer Europameisterschaft kämpfen werde und da auch eine Medaille holen werde. Und,
ich habe eine Vision. Ja, aber ist gut, dass, also wenn jemand an jemanden so sehr glaubt, dass es...
Finde ich eine Hammergeschichte.
Ja,
auf jeden
ja.
Fall.
Ja, gut.
Ja, nee, es war super. Also sie hat mir wirklich sehr viel geholfen und ja, dann hatte ich so ein kleines Tief, so verletzungsmäßiges Tief. Also ich hatte so ein paar kleine Verletzungen mehr.
Was sind so die häufigsten Verletzungen, die man sich da wahrscheinlich was mit Sehnen und irgendwas?
Ja, ja, also Knie, also bei Frauen ist sehr hoch so ein Kreuzbandriss, so in die Richtung. Ich hatte dahingehend Glück, kann man sagen, genau, dass ich mir immer nur Innen- und Außenband gerissen habe im Knie.
Immerhin.
So. Genau, aber so Ellbogen, aua, für Hebel, es gibt ja bei uns Hebel auch, mhm, bis zur Aufgabe, und da passieren dann auch häufig Verletzungen. Ja, Bänderrisse, Füße oder sowas ist auch sehr, sehr, mhm, häufig der Fall. Das wird dann halt getaped und dann wird weitergemacht. Mhm. Ja, Schulter auch. Schulter ist ein bisschen weniger, würde ich sagen, aber das häufigste ist Knie.
Okay.
Hat die Schule jemals unter dem Sport gelitten?
Ja, voll. Doch, da würde ich sagen, also meine Mom hat dann auch immer die Karte gezogen, wenn das nicht besser wird, dann darf ich nicht zum Training, aber sie hat es nie durchgezogen.
Mhm. Okay. Und war das in der Schule auch so, wenn ihr dann Sportunterricht hattet und habt dann irgendein Ballspiel, also wo es um was ging, gemacht, dass die anderen so ein bisschen Angst vor dir hatten?
Nee, ich glaube nicht, dass sie Angst vor mir hatten. Aber ich war immer sehr ehrgeizig dabei.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also das zieht sich ja durch deine Persönlichkeit durch. Also ich möchte was erreichen.
Doch.
Und dann hast du in der Schule irgendwann den Gedanken gefasst, ne, ich gehe zur Polizei.
Stimmt, ja.
Warum die Polizei?
Ja, damals war so dieser Entscheidungsweg, ob ich überhaupt Judo weitermache, mhm, oder nicht. Den hatte ich dann halt auch so. Das war so ein kleiner Moment, wo ich dann dachte, naja, vielleicht bleibst du einfach hier und machst vielleicht Landespolizei oder so. Mhm. Dann habe ich aber gesehen, so man sieht dann die anderen irgendwie erfolgreich und dann denkt man sich so, nee, eigentlich kannst du das genauso gut und deswegen machst du weiter. Und dann bin ich auch damals zu unserem ehemaligen Bundestrainer gefahren, mhm, und habe ihn gefragt nach seiner Meinung. Und er hat zu mir gesagt, also es ist bei uns ja eher so Bundeswehr oder Bundespolizei oder, mhm, Landespolizei gibt's auch, aber eher so Polizei oder Bundeswehr, genau.
Okay.
Und genau, da hat er zu mir gesagt, geh zur Bundespolizei, mhm, weil es war auch kurz vor den Spielen 2016, mhm, und hat gesagt, jetzt aktuell ist es schwieriger, in die Bundeswehr reinzukommen, weil bei der Bundeswehr ist es so, du hast deine Plätze, wenn jemand rausgeht, darf jemand Neues rein. Und vor den Spielen wird meist keiner rausgehen, sondern die kümmern sich, also die bereiten sich halt alle auf Olympia vor, mhm, so. Und deswegen hat er gesagt, ja, es ist leichter, weil jedes Jahr neue Plätze vergeben werden, bei der Bundespolizei reinzukommen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay. Mhm. Wenn ich keinen Sport gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich bei der Landespolizei in Hamburg, mhm, gelandet. Deswegen war es dann doch ein bisschen näher liegend sozusagen. Und dann bin ich zur Bundespolizei gegangen.
Mhm. Also finde ich einen sehr, sehr schönen Werdegang.
Passt ja auch beides gut zusammen.
Du kannst denen auch noch was beibringen.
Genau.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, also immer wenn ich im Praktikum bin, sind sie froh, wenn ich da bin.
Ja, das glaube ich natürlich sofort.
Dann wissen sie Bescheid, es passiert auch nichts.
Aber sehr gut.
Lass uns noch mal über Paris sprechen. Also ich meine, das waren ja tolle Bilder, die uns erreicht haben. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe früher nie so Olympia geschaut, aber aus irgendeinem Grunde hat es mich diesmal mitgerissen, weil ich finde auch, dass sie die Eröffnungsfeier super, super cool gemacht haben. Also egal, welche Kritik da aufkam, aber das war auf jeden Fall ein Wahnsinnsaufwand, mega. Wie hast du diese Spiele in Paris erlebt?
Du bist ja ausgestiegen. Seid ihr mit dem Zug gekommen oder geflogen? Wie habt ihr das gemacht? Und dann...
Ja, wir haben uns erst in Frankfurt getroffen, für zwei Tage noch zusammen trainiert und dann sind wir geschlossen von Frankfurt aus nach Paris gefahren.
Mit dem Zug oder mit dem Auto?
Zug, mit dem Zug, genau, ja. Und
ohne Probleme.
Ohne Probleme, es war aber auch keine Deutsche Bahn.
das war die Bundeswehr mit ihren Panzerzügen.
Nee, das war, ich glaube, Eurostar oder so.
Ah, ja, genau.
Die
der
waren das.
Nach London fährt, ne?
Glaub ja, ich, und jetzt halt auch noch, also auch nach Paris.
Ja, also ja,
der
nee,
fährt dann
das
genau,
einmal
auch
durch.
So. Ja, genau. Und mit dem sind wir dann angekommen, auch pünktlich. Ja, wir haben sind dort angekommen und das wusste, also beziehungsweise waren wir schon in Frankfurt am Bahnhof und wir sind einfach aus dem Auto ausgestiegen. Wir haben schon aus dem Auto raus die ersten uns viel Erfolg gewünscht. Dann sind wir auch auf den Bahnhof raus und wir wurden natürlich alle angesprochen, weil wir alle schon diese Team D-Ausrüstung hatten, weil wir damit anreisen. So. Und dann, das war schon mal ganz schön.
Wie viele Leute wart ihr?
Boah, ich glaube, wir waren 20 Leute
das
ungefähr.
Cool, vielleicht so eine 25. Große Gruppe.
Und wieder kein Platz im Bordrestaurant.
Nee, die Fahrt war unspektakulär. Also klar, manche haben einen angesprochen, aber war jetzt nicht so übertrieben viel. Wir sind dann angekommen und man wusste natürlich, wir sind halt da. Und
Gare du Nord, oder? Ne?
Ich glaube ja, genau, da sind wir angekommen. Und da sind wir dann direkt abgeholt worden mit einem Schild. Eine Frau mit einem Schild stand direkt dort und hat uns abgeholt. Und dann wurden unsere Koffer in so einen Transporter reingepackt, so einen kleinen Mini-Lastwagen sozusagen. Und wir sind im Bus dann mitgefahren und wurden dann direkt zum Dorf gebracht. Da haben wir unsere Akkreditierung gemacht und haben unser Koffer geholt und sind dann ins Dorf rein.
Wie weit war das jetzt? Entschuldigung.
Nein, mach nichts.
Vom Bahnhof,
ich glaub, wie lange fährt man da? 20, 30 Minuten gefahren. Oh, also es war echt okay.
Das olympische Dorf, man hört so vieles darüber. Wie war das denn da?
Schön.
Wie hast du geschlafen? Wie war das mit...
Die klassische Frage mit den Betten.
Ja, du, ich hab das natürlich immer so die Schlagzeilen überflogen, aber ich meine, wir sind hier im Podcast, ich muss jetzt nicht bis ins Get-No vorbereitet sein. Ich habe einfach keine, ich frage das einfach, weil ich es wirklich nicht weiß.
Ich war auch noch nie im olympischen Dorf, egal.
Dann wirst du auch nie hinkommen.
Nein, werde ich auch nicht, außer wenn es um...
Ja, genau. Kaffee trinken geht.
Also im Dorf, man muss sich das so vorstellen, es ist halt wirklich wie so eine Kleinstadt, die halt abgesperrt ist. Ne? Mhm. Also wir haben dort auch Getränkeautomaten, wir haben dort eine riesen Mensa, wo wir essen. Wir haben halt jedes Land hat quasi so sein Häuschen oder manche Länder teilen sich die Häuser so. Es sind, keine Ahnung, bei uns waren es 10 Etagen. Boah. Und da hatten wir dann halt so kleine Apartments. Mhm. Wir Judo-Mädels, wir waren 6 Judo-Mädels, wir hatten jeder ein Doppelzimmer in dem Apartment und dann hatten wir noch ein viertes Zimmer, ein Einzelzimmer, wo dann die Boxerin dabei war.
Das ist ein bisschen wie bei Big Brother, ne? Sportlern.
Ja, so ungefähr, genau. Ja. Und dann hatten
alle
wir...
austreten zu prüfen.
Genau, und dann hatten wir einen riesen Balkon. Ist halt drumherum gewesen. Wir hatten unser Haus war auch direkt an der Seine. Unser Zimmer, wir konnten auch direkt von unserem Balkon auf die Seine gucken. Das war halt ganz schön. Wir hatten echt einen sehr, sehr guten Spot. Unten war dann gleich ein Kaffeeladen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, Coffee Fellows oder so war das. Eine kleine Chill-Out-Area draußen, wo dann so Sitzsäcke waren.
Eine kleine Brauerei vielleicht noch?
Ja, es gab, aber es war halt alles... 0-0 von Corona. Ach,
kein Wunder, dass ich niederlande.
Ich wollte gerade sagen, aber du darfst ja während der Olympischen Spiele auch keinen Alkohol trinken.
Ich weiß.
Ja. Ach, es wäre auch.
Mir tut
total,
es auch in der Seele weh.
Ja, es wäre auch überhaupt nicht fair den anderen Sportlern gegenüber. Ne?
Das stimmt.
Also, wenn die anderen am nächsten Tag Wettkampf müssen früh raus und dann machen die anderen, die fertig sind, halt irgendwo bis 5 Uhr nachts dann Party.
Aber das ist, ich meine, ich habe ja natürlich auch viele Bilder gesehen von olympischen Partys, wo eben Medaillen gefeiert wurden, aber so mittendrin hast du doch nicht gemacht, also oder hättet ihr doch gar nicht gemacht zu feiern, wenn du weißt, der Wettkampf läuft.
Nein, genau. Also wir waren natürlich, bei uns ist halt so, wir haben ja am Ende noch diesen Mixteam-Wettkampf.
Mhm. Genau.
Deswegen wissen wir ja, okay, wir müssen jetzt uns noch darauf vorbereiten. Eben. Ja. Aber generell sind ja manche schon früher fertig mit ihrem Wettkampf und die können natürlich dann auch feiern und deswegen gibt's halt dieses deutsche Haus.
Mhm. Da geht der Bruns immer hin, genau. Der Jockel. Also Bekannte von uns, die sind bei jeder Olympiade dabei. Also die waren in Griechenland, da in England und was weiß ich wo. Und komischerweise haben die immer Karten fürs deutsche Haus, obwohl die keine alles
ja, aber
andere als Sportler sind.
Das kann man sich ja alles kaufen.
Ich muss dir mal fragen, wie die das gemacht haben.
Das war ja ein riesen Rugby-Stadion. Ja. Wir hatten unten, war dieser sogenannte Performance-Hub. Unten war halt nur für die Athleten und Trainer. Da konnten wir halt trainieren. Mhm. Da waren Kälte, Wärmebecken, solche Sachen. Wir konnten da unten auch ein bisschen was essen. Es gab einen Ruheraum, wo 3 oder 4 Betten von Emma-Matratzen gesponsert waren. Mhm. Also, denn genau, Massage, Sessel gab es auch 2. Den konnte man sich auch reinlegen. Also das war halt alles für uns Athleten, wenn wir irgendwie einen Rückzugsort brauchten. Wenn wir da trainiert haben, konnten wir den ganzen Tag dort verbringen. Das war halt schön. Und oben war dann quasi auf dem Feld war diese Fanzone. Da konnte man sich Tickets holen. Da konnte man dann halt viele Attraktionen machen, so mit Basketball werfen, Tischtennis spielen. Da war so eine Wasserbahn aufgebaut, wo du dann mit so einem Surfboard Anlauf nehmen konntest, draufstehen konntest und dann langs schlittern konntest.
Ah ja,
ist. Ja, so. Solche Sachen gab es dann halt alles dort. Dann natürlich eine riesen Bühne, wo dann auch die Medaillen gefeiert worden sind, wenn es auch vor allem früh war, weil bis 10 Uhr war diese Fanzone offen, danach wurde sie geschlossen. Dann auch ein riesen Bildschirme, wo man dann auch wirklich alle Sportarten dann immer verfolgen konnte. Und dann gab es dieses Deutsche Haus, dafür gab es nochmal extra Tickets, wo es dann auch Essensbuffet gab und wo dann auch ja, so Pressekonferenzen und sowas war. Und dann ist auch jeden Abend, wenn eine Medaille gewonnen worden ist, gab es dann da auch diesen sogenannten Medaillenwalk und so. Mhm. Also es war schon echt ganz cool, wie die sich das gemacht haben.
Es sah auf jeden Fall mega aus.
Ja, ja. Das stimmt. Ich habe gelesen, mehrfach zu Beginn der ganzen Olympiade, dass das Essen für die Athleten nicht besonders gut gewesen wäre. Und da habe ich mich natürlich gefragt, ob Frankreich, die französische Küche, das kann gar nicht sein. Wie hast du das empfunden?
Ja, ich find's witzig, dass du jetzt sagst, das kann gar nicht sein. Wir sind auf Trainingslagern, wo wir noch sehr viel schlechteres Essen haben, wo teilweise denn so Baguette mit Ketchup gegessen worden ist.
Ist das nicht irre, aber du bist doch Sportlerin, da müssen wir doch eigentlich echt
ja, also dafür, da haben wir nämlich gesagt, so für französische Wettkampfverhältnisse.
War das schon ganz gut?
War schon ganz gut, würde ich sagen, ja. Okay. Ich habe jetzt auch gehört von den anderen, die in Tokio mit dabei waren, dass es in Tokio halt um Längen besser war. Die Japaner oder so, die haben sich halt auch Köche einfliegen lassen nach dem zweiten Tag so. Was Geil. Ich aber ein bisschen übertrieben finde, weil ich fand, man hat überall was gefunden. Man musste sich halt erstmal durchprobieren, aber generell das ganze Angebot an sich war doch in Ordnung. Klar, man kann sich über die Qualität streiten. Es war natürlich nicht das beste Essen und ich hatte es auch nach einer Woche, hatte ich es auch satt. Da war ich dann froh, dass wir im Deutschen Haus waren, weil das Essen halt sehr viel besser war. Ah. Das ist richtig. Aber dafür sich extra Köche einfliegen lassen.
Ist übertrieben.
Ein bisschen übertrieben. Ja.
Was du jetzt als Judoka, was esst ihr, was ihr unbedingt haben müsst, also was jetzt über Kohlenhydrate oder was anderes hinausgeht, wofür man meiner Meinung nach Kraft braucht? Was ist so deine
Ernährung?
Ja, also supplementieren oder so, das bringt man natürlich alles selber mit. Bei uns ist halt diese Gewichtssportart das Problem, ne? Also vor dem Wettkampf wird dann bei vielen weniger gegessen oder geguckt, was man isst. Also da ist meist dann so kurz vor der Waage halt eher kohlenhydratarm.
Okay.
Damit man, weil Kohlenhydrate halt viel mehr Wasser speichern, deswegen versucht man das halt rauszunehmen und halt nur über Gemüse, Fleisch, darüber dann halt das zu essen, um dann halt am besten zum Schluss dann halt noch schön auszuschwitzen, um dann sein Gewicht zu haben. Und danach werden dann aber die Kohlenhydratspeicher halt aufgefüllt. Wir haben halt vor unserem Wettkampf um 16 Uhr Waage. Das heißt, wir haben dann nochmal den Abend und den Morgen halt Zeit, um unsere Kohlenhydratspeicher aufzufüllen.
Okay. Und was sind deine Lieblingskohlenhydrate? Wie machst du das am besten für dich?
Ja, das ist eigentlich eher abhängig von dem, was es gibt. So. Also sonst bei Wettkämpfen, da gehen wir meist essen. Dann ist eher so Pizza, Pasta eine Bank, weil das ist eher was es in jedem Land gibt. Konstant eine ganz solide Leistung hat, sagen wir es so, weil eher
das Sachen, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ehrlich gesagt.
Ja, es kommt immer drauf an, wo man halt ist, ne, in was für Ländern man ist. Wir sind ja auch in Georgien, Aserbaidschan unterwegs und da will man halt ungern irgendwelche Experimente machen vorher. Deswegen erstmal lieber sowas und danach im Wettkampf wird dann eher auch lokal probiert gegessen, genau, ja.
Okay. Kann man mal schauen. Weil du warst ja auch wirklich schon auf der ganzen Welt.
Ja, letztes Jahr waren wir, das Highlight war Australien. Das war ganz schön und die Zeit hat es auch erlaubt, dass wir eine Woche an Urlaub hinten dranhängen konnten.
Cool. Lohnt sich das ja auch fast gar nicht, ne? Das ist
ja
so weit weg, ne?
Ja, stimmt.
Und was ist dir von deinem ersten Olympia jetzt so am allermeisten und schönsten im Gedächtnis geblieben?
Boah, es gibt so viele Momente. Ich glaube, mein Wettkampftag, der muss es auf jeden Fall da reinschaffen in meine Top 3. So danach, was alles daraus resultiert hat. Also die Leute, die ich kennengelernt habe, es gab einen Tag später, gab es bei diesem Trocadero, genau, da direkt vorm Eiffelturm gab es jeden Tag, das hieß Champions Park, gab es so einen Medaillenwalk für alle Sportarten und das war wirklich wahnsinnig schön, vor diesem Eiffelturm Eiffelturm, diesen Catwalk lang zu laufen, und da sind über 10.000 Leute, die da ein Jubel bejubeln, und auch vorne diejenigen, die vorne an der Bande waren, die haben mir dann auch ihr Handy gegeben, dass wir ein Selfie machen. Also
so cool.
Solche Sachen. Oder ich habe mal ein paar Autogramme gegeben, dann danach natürlich noch so Interviews, noch zwei, drei gehabt, und als wir dann alle durch waren, sind wir halt alle Sportarten zusammen halt auf diesen Catwalk gegangen und haben dann eine riesen Party auf diesem, auf diesem Platz vorne gebracht, und also es war richtig cool, haben wir 4, 5 Lieder gehört und haben da gefeiert, und das war eigentlich richtig schön. Oh, so.
Ich meine, vor allem, du bist Teil davon gewesen, also das ist doch irre, diese Kulisse, diese Stadt, und dann hast du auch noch eine Medaille gewonnen, Wahnsinn, und dieses, ich glaube, dieses Gefühl.
Das nimmst du mit, ne? Das
beflügelt.
Beflügelt
einen für immer.
Das ist genau das richtige Wort.
Dürfen wir mal deine Medaille anschauen? Wir sind zwar jetzt, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur ein Podcast, aber wir können natürlich nachher noch ein Foto machen. Aber darf man die als fremder Mensch auch anfassen, oder ist das nicht erlaubt? Kannst du die nicht mal rauskramen?
Nein. Doch, ich kann sie rauskramen.
Oh, die ist gar nicht dabei.
Nein, aber ich hab das wirklich nur. Doch, ich habe einmal den Europapokal.
Der Pokalmeister.
Wie heißt der nochmal von... Nicht Toni Polster. Ich weiß es nicht mehr. Psst, Christoph sagt, boah, mein Gott, ist die schwer.
Ja, die ist schwer.
Oh. Also Leute, ich beschreibe euch das jetzt. Die Silbermedaille, ich liebe ja Silber sowieso.
Als würde die Sonne aufgehen.
Sieht ein bisschen aus wie eine Sonne. Drin steht Paris 2024.
Ja, das ist das Stück vom Eiffelturm.
Da ist ein Stück eingesetzt in der Mitte vom Eiffelturm. Es ist so Metall, ne? Also, oder was ist das?
Ja, wahrscheinlich ist das,
und
das
darin
Eisen.
Genau, ja. Das haben die wahrscheinlich eingeschmolzen. Und
jetzt
dann
ist der so ein bisschen nach links, kippt der weg, ne?
Genau, jetzt würde ich da nicht mehr drauf gehen.
Sieht man auch das olympische Symbol, die 5 Ringe und das olympische Feuer und das Ganze. Könnt ihr nachher auch bei Instagram anschauen.
Das Band ist quasi auch dann hier der Eiffelturm, sozusagen die Verlängerung.
Ja. Ja, natürlich.
Wunderschön.
Ja. Und die Rückseite ist auch sehr schön.
Ich gucke mal die Rückseite noch an.
Achso, die Rückseite, ja, natürlich.
Guck mal hier.
Tatsächlich.
Jeux de la 2024, Olympiade
La
Paris
Liberté.
2024. Genau, und da ist die, wissen Sie, La Liberté, Freiheit, wie heißt die? Nee, ist die Freiheitsstatue.
Ich dachte nur, La Liberté im Sinne von die Dame wäre das, die Freiheit.
Nein, ist das nicht was Olympisches? Egal, das müssen wir googeln. Aber ganz toll.
Ja, die Rückseite ist bei jeder olympischen Medaille mit dabei.
Also super schön, ganz toll. Sehr schwer.
Tatsächlich, aber wirklich.
Ja, also ich bin auch, egal wo ich bin, jeder möchte diese Medaille einmal anfassen.
Ich habe noch nie eine olympische Medaille gesehen.
Ja, das ist halt das Besondere einfach daran.
Ja.
Und deswegen habe ich sie auch überall mit dabei. Und man sieht schon, dass sie viele Leute angefasst haben. Also man sieht so kleine Macken. So
Risse, halt, genau. Das waren wir aber nicht, waren die anderen.
Nee,
ich bin
genau
bei der LVM mit der Haftpflicht.
Warte, und an der Seite steht
drauf. Da steht halt Judo bis 70 Kilo und Femme für Frau halt. Genau. Und aber ich finde, dass auch trotzdem diese Geschichte einfach, dass jeder, dass halt sowas Besonderes ist.
Ich wollte gerade fragen.
Ne? Also, sehr besonders.
Deswegen finde ich es nicht schlimm, dass sie Gebrauchsspuren haben.
Nein,
überhaupt
das ist ja zu
nicht
genau, gebrauchen. Ja. Dann, also jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, auch wie dich das und mich das beeinflusst und
beeindruckt. Berührt auch.
Berührt hat, genau. Weil das hat ja irgendwas Magisches an sich.
Ja.
Was ist für dich diese Veranstaltung? Denn ohne Olympia würde uns ja was fehlen, also allen Menschen, nicht nur denjenigen, die da teilnehmen, sondern uns allen. Was ist dieser Gedanke für dich? Was glaubst du, was dieser Geist noch für uns tun kann, der olympische Geist, für uns alle?
Für uns alle. Ja, ich finde, das ist immer ganz schön, also egal bei welchen Sport, die werden so, Fußball ist ja ähnlich, also wir haben es ja jetzt auch mit der Europameisterschaft im Fußball auch eigentlich gesehen, dass alle Nationen irgendwie so zusammenwachsen und jetzt auch Europa ist halt einfach so dicht beieinander, dass einfach so viele Leute nach Paris gekommen sind und das ist einfach so schön, dass einfach ganz Europa dort zusammen war und natürlich halt auch aus anderen Ländern, ne? Also Amerika oder so, die sind ja auch alle rübergekommen. Also das finde ich einfach ganz schön einfach an dem Ganzen. Ne?
Die Gemeinschaft.
Ja, genau.
Das ist super schön und jeder freut sich oder jeder trauert mit dem anderen mit. Also das finde ich halt cool, auch diese Nationalgedanke auf einmal steht ganz Deutschland hinter einem und freut sich mit dir oder trauert mit dir.
Und ich finde auch, dass eben auch mal der Fokus auf Sportarten gelenkt wird, die man sonst nicht so sieht.
Auf jeden Fall, klar. Also das ist auch das, was ich auch so in vergangenen Zeiten mitgenommen habe. So, wenn ich mir Olympia angeguckt habe, waren dann doch manche Sportarten, wo ich dachte, ah cool, das ist doch irgendwie ganz spannend. Also irgendwie vor ein paar Jahren dachte ich mir so, Bahnrad, also diese Sprintdistanzen oder so, fand ich ja super spannend, weil es einfach, also es ist halt nicht so lange, aber du kannst halt trotzdem mitfiebern und es ist halt so knapp manchmal diese Entscheidung. Oder auch jetzt hier dieses 3x3 Basketball oder so, jetzt neu dabei, das ist ja auch wahnsinnig cool, so das alles mitzuerleben.
Welche Sachen hast du dir persönlich angeschaut?
Wir hatten leider eine Woche lang Wettkampf, gingen bei uns Judo-Wettkämpfe. So, deswegen war es entweder bis man zu Hause geblieben, weil man sich erholen musste wegen seinem Wettkampf, oder man ist in die Halle gefahren, um den anderen zu supporten. Und dann hatten wir am Samstag dann, also den zweiten Samstag sozusagen, hatten wir dann noch das Team-Event und danach konnten wir uns erst andere Sportarten angucken. Das war halt dann so schade, weil man natürlich hätte mehr mitnehmen können.
Na gut, aber
ja, aber man weiß,
mehr
wofür
als das,
genau, man weiß, wofür man es tut. Na klar, definitiv. Und da haben wir uns halt Touren angeguckt, was auch sehr schön ist.
Funny, ja. Simone Biles. Sensationell. Ich habe früher als Kind geturnt. Also ich habe 6 oder 7 Jahre Leistungsturnen gemacht, aber ich habe das mit 12 schon wieder aufgehört. Aber ich erinnere mich daran, ich habe auch Wettkämpfe gemacht, aber um Gottes Willen, aber das war ja sensationell.
Wunderbar, ja.
Und auch unsere deutsche Turnerin, es war, glaube ich, aber, wie heißt das nochmal, Kunstturnen? Wie heißt das nochmal?
Du weißt rhythmische schon. Sportgymnastik.
Rhythmische Sport. Mit dem Band.
Meine Güte.
Band, ne?
Ja, genau.
Irre.
Ja.
Ja. Ja, ja. Also ich finde das auch, ich bin früher auch sehr oft vom Fernseher gesessen, habe mir dann Olympia immer angeguckt und ich fand dieses Zusammenwachsen, was du gerade auch gesagt hast, der Welt, fand ich einen sehr wertvollen Gedanken. Man hört ja oft, dass solche Veranstaltungen von Kritikern, dass das irgendwie zu teuer wäre, was soll das, warum fliegen die da rum und sowas. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger und wertvoller Beitrag zu dem, dass wir Menschen, das werde ich ganz
sentimental,
dass wir Menschen nicht so viel Unsinn machen.
Ja.
Weil man auch friedlich miteinander umgehen kann und sich freuen kann.
Ja, und dass es auch eine Belohnung gibt für die Menschen, die ihr Leben lang darauf zuarbeiten, bei Olympia teilzunehmen. Ne?
Ja. Also, ja klar, also dafür arbeitet man. Und wenn am Ende jemand am Fernseher sitzt, ein kleines Kind am Fernseher sitzt, sich Judo angeguckt hat und gesagt hat, ey, ich möchte zum Judo.
Dann war das dann schon wert. Ne?
Genau, da hat man schon ein bisschen was gewonnen, einfach die kleinen Kinder irgendwie mitzunehmen, dass sie halt auch Bock haben, irgendwie diese Sportart zu machen.
Klar.
Sie müssen nicht alle Leistungssport machen, das ist ja nicht die... Das,
nein.
Aber einfach Sport zu machen, ist einfach für die ganze Gesellschaft einfach so, so wichtig.
Da hast du recht.
Was war deine eindrucksvollste Begegnung bei den Olympischen Spielen?
Das ist schwierig.
Gab viele.
Es gab sehr viele. Ja. Nee, du hast ja eben von Simone Biles geredet. Es war auch in der Mensa. Auf einmal steht sie neben mir und holt sich was da irgendwie zu essen.
Die ist ja irgendwie ganz so klein, ne?
Ja, die ist 1,50 groß oder noch kleiner, glaube ich sogar.
Madonna.
Und da denkt man sich, oh ja, sie ist wirklich sehr klein. Und aber hat auch trotzdem diese Ausstrahlung einfach. Und das finde ich irgendwie so beeindruckend.
Bist du hingegangen, hast Foto gemacht?
Nein, beim Essen stört man noch nicht.
Ja, okay.
Nee, oder auch... cool ist auch so, wir waren bei der Eröffnungsfeier mit den Basketballern ja zusammen und auf einmal ist man mit denen, also mit den ganzen anderen Sportarten natürlich auch zusammen. Die Basketball-Mädels waren auch super cool drauf, die haben eigentlich so das ganze Boot entertained, bis es dann losging, aber auch die Jungs, die Basketball-Jungs, wir haben vor 2 Jahren bei der Europameisterschaft war ich auch bei Spielen und haben mir zugeguckt so, oder auch, dass sie Weltmeister geworden sind und dann bist du mit denen zusammen irgendwie auf dem Boot und ihr seid für das gleiche Ziel so da und das ist auch irgendwie cool damit zu erleben.
Ja, klar, und alles auf der Seine. Ich fand diesen Reiter auch so toll, weißt du, diesen silbernen. Das war eindrucksvoll inszeniert und Lady Gaga und Celine Dion und ach meine Güte, das war der absolute Oberknaller. Hast du denn, sind jetzt noch so Kontakte geblieben? Hast du neue Leute kennengelernt, wo du sagst, da bleibe ich in jedem Fall im Kontakt?
Ja, doch. Also wir hatten dann zum Schluss, war unser letzter Tag mit den Turnern dann auf einmal den ganzen Tag verbracht so und da, das fand ich halt eigentlich auch cool. Die sind mega entspannt drauf und das hat sich einfach so ergeben und darüber bin ich auch sehr dankbar. Oder auch mit den Rudermädels, mit denen habe ich zusammen diesen Champions-Walk da gemacht, diesen Medaillen-Walk im Champions-Park gemacht. So. Und die haben mich direkt halt aufgenommen und so und das war halt dann auch ganz cool, so die Connection dazu haben. An sich kennt man ja auch den den einen oder anderen, aber man hat jetzt irgendwie ein bisschen mehr Lust, die Leute so zu verfolgen, weil man sich dann doch irgendwie persönlich ein bisschen kennengelernt hat. Genau, ja.
Wenn man sehen, wie es weitergeht. Ja,
wie es weitergeht. Und jetzt hast du gesagt, eben du hast jetzt ein bisschen frei, also in Anführungszeichen. Und ich vermute mal, du warst vielleicht schon ein paar Tage richtig im Urlaub oder es kommt noch, weiß ich nicht. Wie geht es dann weiter jetzt, wenn der Sommer sich seinem Ende zuneigt?
Ja, also Wettkampfhalle werde ich auf jeden Fall nicht betreten dieses Jahr. Ich werde mir die Zeit nehmen, weil die letzten 2 Jahre so intensiv war und auch sehr viele Verletzungen, von denen ich mich auch noch erholen muss. Also auch zuletzt jetzt 3 Monate vor Olympia habe ich mich auch noch verletzt gehabt. Und da werde ich das erstmal einfach so auskurieren, dass mein Körper einfach nicht mehr wehtut. So, und ja, also schon ein bisschen wehmütig. Eben war ich ja ganz kurz auf der Matte wegen dem Kölner Stadtanzeiger. Deswegen war ich kurz in meinem Judo-Anzug.
Hast du einen von denen aufs Brett gelegt?
Ja, genau.
Das kannst du beim Christoph gleich auch machen.
Ich muss
im Garten,
gucken,
bitte. Fotografier das.
Ja, genau.
Ja, also Judo-Anzug fehlt mir schon. Es bringt mir doch sehr viel Spaß. Aber ich bin auch wirklich froh, einfach zu Hause zu sein. Deswegen mal gucken, was die Zeit so bringt, wann ich wieder so ins Training einsteige oder beziehungsweise auch in dieses volle Training einsteige, ist ja bei uns nochmal ein Unterschied, ne? Ob wir jetzt 1-2 Mal die Woche dann hingehen oder mal laufen gehen oder ein bisschen Krafttraining machen, als wenn wir wirklich wieder voll im Trainingsstress sind. Aber Ende des Jahres ist ein Trainingslager geplant. Da machen wir so einen Kondi-Block, um diese Grundlage wieder zu setzen. Und dann im Januar wahrscheinlich geht es dann auch ins erste Judo-Trainingslager. Und dann wird aber erstmal im September kommt der neue Jahresplan raus und dann wird erstmal entschieden oder geplant, wie wir nächstes Jahr vorgehen.
Das heißt, nächstes Jahr wieder neue Wettkämpfe.
Genau.
Was ist das Höchste, was du hiernach noch erreichen kannst?
Die Goldmedaille.
Außer
natürlich
den Christoph draußen auf die Matte zu nageln.
Dafür gibt es aber keine Goldmedaille.
ja, tatsächlich ist die Olympiamedaille meine erste Höhepunktmedaille bei den Frauen. Also ich bin jedes Mal Bronze bei einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft ausgeschieden. Und deswegen sind das halt noch so 2 Punkte auf meiner Agenda, die ich nächstes Jahr erreichen möchte.
Und musst du jetzt abtrainieren? Also du hast super viel gemacht. Ich meine, wenn man sich die Miriam anschaut, liebe Leute, wie gesagt, wir sind ein Podcast, aber wir werden natürlich noch ein Bild mit ihr machen. Du hast so tolle Arme. Wahnsinn. Also guck mal hier.
Ja, natürlich.
Du haust doch jeden Kerl um, oder?
Ja, ich glaube, ab einer gewissen Schwere wird es dann noch schwieriger für
mich.
Gut, aber du kennst doch die ganzen Tricks und Kniffe und so.
Auch die schmutzigen Tricks.
Genau. Ja, doch, also ich glaube, so meine Kategorie oder so, die kein Judo machen, da könnte ich bestimmt auf jeden Fall mithalten. Aber je schwerer der
Kerl ist,
desto schwieriger wird es natürlich auch für mich. Also die haben ja auch irgendwo Power und können sich halt irgendwo gegen wehren. Ne? Also da kann man vielleicht so einen Lucky Punch treffen. Aber
ja gut, also aber du könntest dich sehr gut selbst verteidigen.
Ja, wie wenn du jetzt Leuten völlig unvoreingenommen begegnest und die dann irgendwann im Gespräch erfahren, die macht Judo, hat auch sogar eine Silbermedaille. Kriegen die dann Manschetten vor dir?
Warum?
Weiß ich nicht. Ich meine jetzt Leute, die vielleicht nicht ihr so
du meinst
gesonnen
Respekt?
Sind.
Nein.
Respekt, ja genau, dass sie dann sagen, dann sage ich mal lieber nichts. Es gibt ja Leute, die etwas offensiver.
Du meinst beim Anbaggern?
Zum Beispiel.
Sag das doch.
ja, also generell, wenn man Leuten gegenübertritt und wenn dann da rauskommt, dass man Judo macht, dann ist man, dann bin ich lieber vorsichtig, was ich sage. So, das passiert auf jeden Fall sehr häufig.
Als ob du jemanden angreifen würdest.
Natürlich
nicht. Du könntest natürlich dich erwehren, ja, wenn dir einer was will. Ne?
Das tue ich auch.
Aber was ich eigentlich fragen wollte, ist dieses Abtrainieren. Du hast jetzt super viel trainiert vor Olympia. Wie sah denn da so dein Tag aus? Also aufgestanden, wie viel Uhr, Frühstück vorher, nachher?
Kommt immer ein bisschen drauf an, wie der Plan, also der Tagesplan ist. Also bei uns ändert sich das dann doch schon mal. Also vor allem, wenn man irgendwie, jetzt vor Olympia war es natürlich extrem, da haben wir natürlich auch sehr, sehr individuell gearbeitet und da guckt man dann, dass man zu einer anderen Zeit trainiert, wo jetzt nicht diese Kernzeiten sind. So dann meine Reha natürlich, die war halt auch mit drinne. Da haben wir, da habe ich dann auch dreimal am Tag trainiert. Also da habe ich wirklich nach meiner Verletzung haben wir dann gesagt, komm, wir machen jetzt diesen Kondi-Block, der eigentlich nach der Weltmeisterschaft geplant
Kondi
ist.
Kondi ist für Kondition.
Kondition, genau. Ist halt eher so mehr Augenmaß halt auf Ausdauer, Kraft und solche Sachen. Und da habe ich wirklich 3 Tage lang 3 Einheiten jeden Tag gemacht. Das heißt, ich habe 3 Tage 9 Einheiten gemacht, dann hatte ich 1 Tag frei und dann wieder 9 Einheiten. Und also das habe ich halt über 3 Wochen gemacht.
Laufen, genau. Was macht
Laufen, ihr da Krafttraining, Zirkel, bisschen Judo in dem Maß, was ich machen konnte.
Wie lange dauert eine Einheit?
Ja, 1 bis 2 Stunden. Okay. Dann natürlich auch meine Reha noch mit einbezogen, ja, ja. Die war halt auch da. Dadurch waren meine Erholungstage dann nicht ganz frei, sondern meistens dann auch noch mit Reha belastet.
Du musst genau, unbedingt ja. Bis zu 6 Stunden Sport am Tag. Da musst du, also ich meine, natürlich hast du Disziplin, sonst hättest ja. Du das hier nicht. Aber ich bewundere das immer so an Menschen.
Ich schaffe vielleicht 6 Stunden im Jahr.
Ja, ja, genau. Ja, ich mache auch gern viel. Sport, aber ja. Wenn ich keinen Bock habe, habe ich keinen Bock. Also ich ja. Meine, es ist natürlich ein Unterschied.
Genau, ja, natürlich. Ja.
Das verstehe ich aber auch. Das verstehe ich aber auch jetzt gerade so. Denke ich mir so, wenn mein Freund zum Training geht oder was macht, denke ich mir
macht
so.
Macht der auch Judo?
Nee, der hat Kugelstoßen früher gemacht, aber macht keinen Leistungssport.
Also
mehr.
Auch gefährlich.
Genau, ja. Und wenn der jetzt aber mal zum Training geht oder jetzt mal irgendwie ein bisschen Krafttraining macht, denke ich mir so, fühle ich mich schlecht. Aber
ach so, ja, das ist ein ja, schlechtes
jetzt,
Gewissen.
Jetzt kriege ich aktuell wirklich schlechtes Gewissen, ja. Aber denke mir dann so, ach nee, du hast geleistet und genau. Jetzt ist auch erstmal Ruhe.
Wir
das
haben,
muss ja erholen. Also das muss man sich auch immer wieder einreden.
Wir haben mit Jürgen von Big Brother gesprochen und da ging es auch darum, dass man natürlich, man macht viel, er ist ein Hansdampf in allen Gassen, hat Alexandra gestern oder letztes Mal.
Wobei wir natürlich
Mal
nicht wissen, ob Jürgen vor oder nach ihr ausgestrahlt
wird. Das ist richtig, aber das kann man ja schneiden, das ist ja, natürlich hast du völlig recht. Und er hat gesagt, dass es natürlich wichtig ist, wenn man so viel tut, dass man sich auch mal ein bisschen erholt und da darf man auch faul sein und da hat er völlig ja. Recht. Ich habe auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich andere Sachen, die ich normalerweise oft mache, nicht tue. Aber ich finde, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, Judo ist ein japanischer Kampfsport. Wie groß ist das Element der Philosophie, des Meditierens? Macht ihr sowas überhaupt, dass ihr euch dann im Kopf vorstellt, so und so? Oder ist das wirklich eher eine körperlich-technische Sache mit so kleinen Elementen dabei?
Ja, also so dieses Visualisieren, das kommt aber eher aus dieser mentalen Sparte. Mhm. Also es kommt eher aus dieser sportpsychologischen, mentalen Richtung. Da wird trotzdem,
allgemein.
Also das, genau, das habe ich mir mit meiner Mentaltrainerin erarbeitet, dass wir da trotzdem visualisieren, Konzentrationsübungen und sowas alles machen. Aber generell passiert das eher weniger beim Kämpfen so an sich.
Mhm.
Ja.
Aber das macht ja tatsächlich dann als Vorbereitung, macht man sowas schon, dass man sich, um's platt zu sagen, den Sieg vorstellt. Ja, also so würde ich das machen.
Ja, den haben wir separat schon auch visualisiert. Also ja, was Olympia angeht.
Die Frage wäre ja auch, wenn du jetzt mal keine Lust hast oder wenn du denkst, okay, also du hast keine Lust. Wie motivierst du dich?
Ich weiß, wofür ich es tue. Also klar, die letzten Wochen, Monate waren sehr, sehr hart. Viele Rückschläge gehabt, so in der Richtung. Aber egal, woraus dieser Rückschlag kam, ich habe trotzdem sehr viel Energie daraus genommen, weil ich wusste, ich möchte das schaffen und ich möchte auch mit dieser Medaille nach Hause kommen. Und da habe ich mich halt so mit diesem Ehrgeiz halt einfach motiviert.
Sehr gut.
Wie hast du die Medaille mit der Familie gefeiert?
Bisher noch viel zu wenig. Also ich war halt super spät alles, weil unser Wettkampf immer so lange geht. Dann war ich noch in 2 Interviews und bin dann erst, keine Ahnung, um 0 Uhr oder so ins Deutsche Haus gekommen. Und dann will natürlich auch jeder was von einem, will natürlich ein Foto machen, die Medaille anfassen. Deswegen konnte ich halt da gar nicht so viel Zeit für.
Und die Miri ist sogar zu uns gekommen,
ja,
in unsere
genau.
Höhle gekommen. Ja, richtig, wir machen gleich
schön.
Schöne Fotos mit
genau,
ihr.
Ja. Aber ich habe den Tag danach, habe ich trotzdem 2-3 Stunden Zeit gehabt, mit denen das zu feiern und auch in diesem Champions Park waren die auch vor Ort.
Also deswegen sind wir auch gerade so stolz und glücklich darüber, dass du die wenige Zeit, die du im Moment hast, mit uns teilst und dass du hier gewesen bist oder hier bei uns bist und mit uns über Olympia, deine Erfahrung dort und natürlich über deine Silbermedaille gesprochen hast. Und über den Weg dahin. Und wir wünschen dir natürlich alles Liebe, alles Gute.
Ich habe noch eine Frage.
Der Christoph ist immer so lustig.
Ich habe immer noch eine Frage. Du bist ja Beamtin.
Ja.
Wann gehst du denn wieder oder bist du freigestellt? Wie ist das jetzt mit in so Fällen?
Ach so, ja. Also man hat grundsätzlich hat man erstmal eine Ausbildung, die ist gekürzt auf 18 Monate, streckt sich aber auf 3,5 Jahre. Das heißt, wir haben immer wieder Ausbildungsblöcke von 4 bis 6 Monaten.
Judo fällt weg.
Genau.
Ne?
Nee, das ist ja extra noch sogar mit eingezogen, dass wir trotzdem trainieren können. Also wir haben trotzdem unsere Einheiten und Trainer dort vor Ort. Und dann hat man, wenn man damit fertig ist, hat man jedes Jahr 4 Wochen Praktikum. Und da kann man sich halt aussuchen, wo man, in welche Sparte man irgendwie reinschnuppern möchte und was man, genau.
Okay.
Da, also so gut es geht. Also manche Sachen klappen vielleicht nicht, aber generell kann man sich das ganz gut aussuchen. Und dann macht man halt 4 Wochen, ist dann aber wirklich Vollzeit der Beruf, dass man halt erstens drin bleibt und zweitens halt gucken kann, was einem gefällt für nach dem Sport.
Okay, das wäre jetzt meine Abschlussfrage gewesen.
Nein, das ist keine Abschlussfrage.
Nein, also meine
Abschlussfrage, ich möchte ganz gerne noch.
Ich weiß, dass sie weiter muss, aber ich möchte trotzdem
noch
was fragen.
Hau ihn um. Meinen Segen hast du.
Die haut ja nicht. Sie
doch, du
nicht.
Darfst.
Wie lange kann man als Judoka auf diesem Niveau weitermachen? Wie alt wird man, wie bei Fußballern, die ja zum bestimmten Alter irgendwann ausscheiden? Wie lange geht das noch?
Das kommt ganz darauf an, wie gut der Körper mitmacht. Also es gibt Leute, die dann auch bis 35...
Also zweites Olympia geht.
Würde funktionieren. Das entscheide ich aber jetzt noch nicht.
Nein,
das entscheidet Zukunftsmiri.
Kommst ja gerade erst wieder.
Genau, ja, deswegen. es wäre aber auf jeden Fall möglich. Aber so meistens ist so dieser Peak, wo die meisten dann aufhören, so mit und bei 30, je nachdem, wie der Zyklus dann halt ist. Ne? 31, 32, sowas in die Richtung.
Ja. Ach, du bist noch ein junger Hüpfer. Du bist doch erst 30.
Ich bin total geflasht. Ja. Das ist super.
Halb so alt wie wir hier. Könnte unser Kind sein.
Stimmt. Meins auf jeden Fall. Ja, dann so.
Ja, stimmt.
Mein Gott, bin ich alt. Weißt du, was ich mal auf meinen Grab schreiben lasse? Auf meinen Grabstein? Oh, schon so spät?
Genau. Finde ich gut.
Ja,
also ich muss jetzt in die Moderatorenrolle zurückfallen.
Bitte.
Liebe Miri, nochmal herzlichen Dank. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass du deine knappe Zeit, die du hast, mit uns verbracht hast und hier Auskunft gegeben hast über Olympia in Paris, über deine Silbermedaille, über den Weg dahin, der sicherlich nicht immer einfach gewesen ist. Und ja, und du hast uns einfach einen Eindruck gegeben, was das für ein Gefühl ist, da zu stehen und diese Medaille, die auch wir in der Hand halten durften, zu bekommen. Mega geil.
Das war
herzlichen Dank.
Großartig.
Viel Erfolg weiterhin.
Erhol dich.
Feier.
Richtig.
Und
denk dran, was Jürgen gesagt hat, man darf auch mal faul sein.
Genau.
Genau.
Und jetzt geht's ab in den Garten für ein paar Fotos und für Christoph die Glocke.
Ich muss das Auto noch abschließen.
Ja, danke für die Einladung.
Liebe Miri, alles Gute weiterhin. Dankeschön.
Dankeschön.
Vielen lieben Dank.
Tschüss.
Der Podcast Family Affairs wird produziert von der 2425 TV- und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit Alex und Christoph Bechtel.